Und in diesem Gespräch mit dieser Dame, da hat er sich dann verquatscht, oder er wollte es auch sagen, dass er mich jetzt 5 Monate 24/7 überwachen lassen hat und er habe jetzt genug Material beisammen, um mein Leben zu zerstören.
Hallo im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich rede heute mit Sonja Firz. 10 Jahre lang wird die Personal Trainerin von einem Kunden gestalkt. Er verfolgt jeden ihrer Schritte, trackt sie heimlich mit GPS, lässt Kameras vor ihrem Hauseingang installieren und bringt sie an den Rand des privaten und beruflichen Ruins. Als Sonja irgendwann an ihrer eigenen Wahrnehmungsfähigkeit zu zweifeln beginnt, geht sie einen unkonventionellen Schritt. Sie beauftragt einen Anwalt aus dem Rotlichtmilieu, der ihr zu eher unorthodoxen Methoden rät. Nach und nach holt sich Sonja so aber ihr Leben zurück, zeigt ihrem Stalker die Stirn. Mit Erfolg. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Firz.
Vielen Dank.
Frau Firz, haben Sie denn jetzt heute endlich Ruhe oder befürchten Sie, dass der Albtraum zurückkehrt?
Also ich habe Ruhe. Man weiß es natürlich nie. Er lebt ja immer noch. Aber ich habe, seit ich den ersten öffentlichen Bericht gemacht habe, im Juni 22, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Absolut nichts mehr.
Dann hoffen wir erstmal, dass es dabei bleibt. Aber damit ich das alles verstehe, lassen Sie uns nochmal zurückschauen. Ne? Sie waren ja schon viele Jahre selbstständig im Bereich Personal Training. Dann haben Sie diesen Job bei einer Bank bekommen. Was sollten Sie da für Aufgaben übernehmen?
Ich war auch also als Selbstständige, die haben quasi externe Trainer oder Coaches gesucht. Man war aber nicht im Angestelltenverhältnis, sondern hat dann einfach Ende Monat bezahlt bekommen, also Rechnung gestellt an den Betrieb quasi.
Aber das war schon dann, wenn man so will, eine sichere Einnahmequelle, ne?
Weil also sehr natürlich, weil ich musste ja auch überhaupt nicht netzwerken. Also ich hatte keine Fixkosten für eigene Fläche, wie ich das jetzt habe, seit bald 10 Jahren. Ich war einfach in diesen, also auch, das sind ja diverse Gebäude, da kann man ja dann in alle Gebäude rein und hat natürlich einen riesen Kundenpool. Und die empfehlen einen dann auch immer weiter. Also man ist dann schon in einem System wirklich eingebunden.
Ja, also ich höre so raus, dass das macht das Leben auch ein bisschen ruhiger, oder?
Warum ich wirklich in den Betrieb gegangen bin, ist, dass ich damals starke gesundheitliche Probleme hatte. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dort rein bin. Nicht, weil das Geschäft nicht gelaufen ist. Es war einfach so eine Möglichkeit, die ich einfach genommen habe.
Und als Sie da angefangen haben, dann wann hatten Sie dann zum ersten Mal Kontakt mit diesem Mann, der sich dann später als Stalker herausgestellt hat?
Das war 2008 und mir ging es einfach richtig nicht gut. Im Nachhinein weiß ich, dass das eine Rolle spielt, weil dieser besagte Kunde schon beim ersten Gespräch, ich würde heute mit der Erfahrung früher spüren, dass etwas nicht stimmt.
Was waren denn so die Indizien, was wenn Sie aus heutiger Sicht da drauf schauen, was ist Ihnen denn aufgefallen?
Also viele denken ja, also ich bin ja schlank, sportlich, habe lange blonde Haare, habe jung begonnen in diesem Beruf. Ich wurde aber tatsächlich, hatte ich nie Probleme, dass Männer mich angemacht haben oder angeflirtet haben. Viele denken das, hatte ich aber nie. Er war tatsächlich der absolut einzige Kunde, der im ersten Gespräch, wenn man den Fragebogen ausfüllt und dann frage ich ja, was ist das Ziel, warum möchtest du gecoacht werden? Und dann war seine Antwort, mein Ziel ist ein Mittagessen mit dir. Und das war so, da habe ich auch das weggelacht quasi.
Ja.
Aber ist nicht, was Menschen sonst sagen in einem ersten Gespräch.
Und wie ging das dann weiter? Also Sie haben gesagt, Sie haben das weggelacht, wenn Sie dann so Sessions mit ihm hatten. Waren die dann auch anders als mit den anderen Kunden? Oder also haben sich die anders angefühlt mit ihm?
Er hat schon Dinge gesagt, aber mehr über seine Familie oder Familiendynamik oder wie er über andere Mitarbeiter denkt. wo man schon so dachte, okay, ist auch eine Haltung oder eine Meinung.
Ja, ja,
mhm. Aber ja, das Arbeiten so an sich war eigentlich nicht problematisch.
Und dass man so übers Leben mal ins Gespräch kommt, ist wahrscheinlich auch nicht unnormal, oder?
Nicht nur unnormal, das ist absolut, das gehört einfach dazu. Also es gibt ganz wenige Kunden, die wirklich das Bedürfnis haben, nichts zu sprechen, ganz für sich zu sein, nur die Anweisungen anzunehmen. Aber normalerweise lernt man sich natürlich auch als Mensch kennen.
Ja, dann gab es irgendwann während einer Stunde mit ihm einen Notfall. Was ist da passiert? Erzählen Sie mal.
Tatsächlich schon 4 Jahre später, also am 4. Januar 2012, da hatte ich eben, ich hatte diese Probleme mit Magen und da ging es mir schon nicht gut am Morgen. Ich bin dann in seine Stunde, ich habe schon während einer Stunde mit einer Kundin am Morgen meinem Magenarzt angerufen. Irgendetwas stimme überhaupt nicht mehr jetzt. Und als ich dann zu ihm, zu diesem Kunden in die Stunde ging, konnte ich schon nicht mehr ganz aufrecht stehen, weil ich so Schmerzen hatte. Und 10 Minuten später war ich dann am Boden. Und habe mir auch, also es ging, ich habe gesagt, ich muss meine Schwester, weil die per Zufall Notfallkrankenschwester ist in dem Spital, in dem ich auch ein- und ausging, habe ich ihr dann angerufen und sie hat dann gefragt, brauchst du einen Krankenwagen oder bringt dich jemand? Und er hat so Handzeichen gemacht, dass er mich bringt.
Mhm.
Ja, dann bin ich dann im Notfall gelandet und war dann 8 Tage im Spital, hatte eine Operation und musste der ganze Bauch auf.
Oh.
Genau.
Also wie ernst war das damals?
Das war sehr ernst, da war es nicht mehr lange, also ich hatte einen Darmverschluss und Magendurchbruch und das ging dann wirklich noch so um 30 Minuten, meinten die Ärzte im Nachhinein.
Puh.
Wurde dann 5 Stunden operiert und bin dann ja auf der Intensivstation aufgewacht und musste dann 8 Tage dort bleiben und habe natürlich auch bis heute entsprechend eine sehr große Narbe über den ganzen Bauch.
Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie waren vorher schon gesundheitlich angeschlagen, aber so etwas, so eine Operation, wo es wirklich richtig ernst wird, also an der man auch nicht vorbeischauen kann, ne, weil es wirklich hart ist. Also da kann man ja auch ins Nachdenken kommen, ne? Also man wird ja plötzlich auch damit konfrontiert, wie schnell es zu Ende gehen kann. Hat diese Erfahrung auch in Ihnen was ausgelöst?
Es hat in mir viel mehr ausgelöst, dass ich wirklich vor dem Spiegel gestanden bin mit meinem, heute sieht das ja ganz anständig aus, aber damals war das einfach, ich hatte einen riesen Bauch, die Narbe war 30 Zentimeter lang. Und ich habe das angeschaut und dachte, du musst mal aufräumen in deinem Leben. Ich dachte wirklich, jetzt musst du es einfach anschauen, irgendwas stimmt einfach nicht. Das hat sich aber viel mehr auf meine Beziehung bezogen.
Aber dann hat das ja doch einiges ausgelöst, ne? Wenn Sie sagen, wow, ich muss mich jetzt... Muss mein Leben nochmal neu anschauen? Das ist ja schon ein großer Schritt. Weil wenn Sie sagen, Ihre Beziehung, wie wohl haben Sie sich denn da gefühlt oder wie ging es Ihnen in dieser Beziehung?
Gar nicht gut. Ja. Als Beziehungspaar waren wir, sage ich mal, nicht geeignet.
Mhm.
Und wir waren doch fast 10 Jahre zusammen, aber er hatte sich da immer wieder in andere Frauen verguckt.
Mhm.
Ich habe ihn aber auch wieder zurückgenommen dort dann in diesem 2008. Und dann aber nach dieser Operation, als er schon wieder mit jemand anders beschäftigt war, dann habe ich dann wirklich den Schlussstrich gezogen.
Also da haben Sie privat ja wirklich dann auch viel verändert und eine neue Lebensphase sozusagen eingeleitet. Wie war es dann, als Sie wieder dann auch zurück zur Arbeit gekommen sind? Wie waren dann zum Beispiel dann die nächsten Stunden mit diesem Mann, der Sie ins Krankenhaus gefahren hat?
Also ich habe ja, wie ich halt so bin, ich habe kaum aus dem Spital, habe ich auch wieder gearbeitet. Ich kann mich an die allerersten Stunden mit ihm nicht mehr so genau erinnern. Was ich noch weiß ist, also es war auch sehr auffällig. Einmal hat er mich dann gefragt, wie geht's dir? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, es geht so. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Und dann hat er mit beiden Händen sehr stark zu zittern begonnen.
Okay.
Und da dachte ich schon, es ist ziemliche Reaktion.
Komische Reaktion.
Auf meine Trennung.
Ja.
Genau.
Ja.
Und dann wurde es mir schon auch, da habe ich mich irgendwie, ich glaube schon, dass ich in diesem Moment auch mit dieser Trennung mehr begonnen habe, ein bisschen auf mein, was für mich passt und was für mich nicht passt, zu achten.
Mhm.
habe ich mich nicht so super wohl dann gefühlt. Und er hat ja dann auch kurz später angerufen und mir gesagt, dass meine Wohnung ja wahrscheinlich ein bisschen zu teuer ist für mich alleine, weil sie ist eher groß.
Ja.
Haben wir auch mal in den Trainings darüber gesprochen. Und er hat mir dann angeboten, etwas an Miete zu zahlen, wenn er ab und zu vorbeikommen könnte.
Also das ist ja dann schon also ein großer Griff ins Privatleben, so will man es mal sagen. Also er dachte dann, er kommt immer mal vorbei, also er hat da irgendwie die Chance gewittert, jetzt da er wusste, sie sind nicht mehr in der Beziehung, ihnen näher zu kommen auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil er auch dachte, naja, er hat sie ja dahin gefahren, da ist jetzt vielleicht irgendwie eine besondere Nähe entstanden. Dann dieses Zittern, also was haben Sie dann da drauf gesagt?
Nein, ich habe gesagt, nein, also ist alles okay, wenn ich mir die Wohnung nicht mehr leisten kann, dann gehe ich wieder raus. Das war für mich kein Thema.
Und Sie haben aber doch gesagt, er hat mit Ihnen auch über seine Familie gesprochen. Das heißt, er war nicht Single oder so, sondern...
Nein.
Der war...
hat mehrere Kinder und verheiratet.
Sie waren aber ja jetzt wieder Single, nach einer unglücklichen Beziehung. Wie ging es denn dann in Ihrem Leben weiter? Was haben Sie mit der neuen Freiheit gemacht?
Die habe ich turbulent und affärenreich genutzt.
Turbulent und affärenreich.
Ja.
Das ist ja auch eine besondere Formulierung.
Ja, so war es. So war es viele Jahre.
Ja, einfach um das Leben, um die Freiheit zu genießen? Oder,
ja. Und ich habe es einfach genossen, mal wieder mit jemandem essen zu gehen, der mich anschaut, der mit mir spricht, der bemerkt, dass ich hier bin und das auch noch gut findet. Einfach so, was einem einfach so fehlt nach einer langen, nicht so guten Beziehung.
Ja, und so eine feste Beziehung haben Sie in dem Sinne auch gar nicht gesucht?
Also damals dann wirklich nicht, weil ich hatte immer langjährige feste Beziehungen. Ich bin eigentlich, und das bin ich jetzt ja heute auch wieder seit vielen, vielen Jahren, ich bin ein Beziehungsmensch, aber diese Phase dort war mal eine andere.
Vielleicht auch, ich überlege gerade, wenn Sie sagen, Sie waren ja in dieser Beziehung, ne? Ihr Partner hat sich immer irgendwie in andere Frauen verguckt, haben Sie gesagt. Das sind ja auch Verletzungen, ja?
Ja, sehr.
Und ich meine, wenn sie Affären haben, kann man eigentlich weniger verletzt werden als, ja, vielleicht auch, aber auf eine andere Art, oder? War das vielleicht auch dahinter, einfach das auf eine Art zu leben, die weniger verletzend ist für Sie?
Also sicher, also im Nachhinein, ich habe dann auch für mich überlegt, ob ich doch nicht eher für polyamoröse Beziehungen zu haben bin, also polyamor leben möchte. Das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, weil ich war ja auch immer offen und ehrlich, habe keinem was vorgemacht. Dass ich hatte auch Beziehungen quasi, die über Jahre gingen. Es war nicht da und dort und dort. Eigentlich habe ich mich schon bald wieder auf bestimmte Menschen festgelegt, aber eben nicht waren sie die einzigen.
Und
dachte, vielleicht ist das mein neues Muster.
Ja.
Aber heute ist mir schon bewusst oder ist mir dann auch bewusst geworden, dass ich einfach nicht mehr bindungssicher war und mich nicht mehr auf eine feste Bindung einlassen wollte.
Wann begann denn dann das Stalking?
Als er gemerkt hatte, dass ich ihn mehr und mehr nicht mehr in meinem Leben haben möchte, auch nicht als zum Training. Und dass ich andere Männer treffe. Dann hat bei ihm die Stimmung von mich toll finden umgeschlagen in mich nicht mehr toll finden.
Okay, wie hat sich das dann geäußert? Also hat er Ihnen irgendwelche komischen Nachrichten dann geschrieben oder wie ist das gelaufen?
Ja, zuerst kamen wirklich die Nachrichten mehr in einer verzweifelten Form, dass er sich weggestoßen fühlt und sich von mir nicht gut behandelt fühlt. Und dann, eigentlich erst dann kamen diese Aussagen von, dass er mir das Leben gerettet hat, dass ich ihm das Leben zu verdanken hätte und mich nicht entsprechend ihm gegenüber verhalte.
Also, weil das, ich hab mich gerade gefragt, wo nimmt er das Recht her, als verheirateter Mann mit einer eigenen Familie jetzt ihnen vorzuschreiben, dass sie nicht mit anderen Männern sich treffen sollen. Das hat ihnen ja eigentlich gar nichts anzugehen. Also, das war so aus dieser Situation heraus, ich hab dir doch das Leben gerettet, ich hab dich dahin gefahren. Und daraus hat er so ein bisschen den Anspruch abgeleitet, ja? Das ist.
Ja, genau.
Ja, und Wie ging das dann weiter? Bei Stalking ist es ja auch oft so, dass es nicht nur bei Nachrichten bleibt. Also hat er sie dann auch abgepasst irgendwie an bestimmten Orten?
Also am Anfang hat er mich ja noch gefragt, ob wir Kaffee trinken können. Er wolle mit mir sprechen und dann habe ich mich noch darauf eingelassen und irgendwann hatte ich einfach keine Nerven mehr, weil er für mich, ich wollte mein Leben genießen, ich wollte leben, ich war wieder gesund und ich hatte keine Nerven für diese weinerliche Art auch. Mhm. Es hat mich wirklich einfach genervt und habe dann mehr und mehr, bin ich nicht mehr darauf eingegangen, wollte ihn auch nicht mehr zu Cafés treffen. Also das ist immer im Gebäude selbst passiert und dann wurden dann seine Nachrichten schon angriffiger, dann wurden es immer mehr und er hat mich dann auch einmal abgepasst vor den Liften und gesagt quasi, er werde ein Mittagessen. Am nächsten Dienstag sei er dort und dort um diese Zeit und ich solle besser kommen, sonst würde es für mich nicht gut enden. Mhm. Und da bin ich dann natürlich nicht gegangen, habe ich ihm auch gesagt, ich komme da nicht hin. An diesem besagten Dienstag um 12 Uhr schrieb er mir, du kommst tatsächlich nicht. Aber dann habe ich gemerkt, dass er immer weiß, wo ich bin und was ich mache. Und er wohnt jetzt wirklich nicht gerade in meiner Gegend. Und ich bin so ein Mensch, ich jogge und bin am liebsten im Dunkeln draußen, weil ich das nicht gern bei Tageslicht mache. Und da bin ich dann zum Beispiel um 22 Uhr raus zum Joggen gegangen und als ich zurückgekommen bin, hatte ich eine Nachricht, na, war das Joggen schön. Puh. Oder ich hatte einen abendlichen Besuch von einem meiner Schätze und dann hat er gesagt, aha, so und so ist wieder zu Besuch. Puh. Und dann dachte ich, ich muss da Kameras sehen, irgendwo auch. Dann bin ich teilweise auch raus, um zu schauen, ob ich irgendetwas blinken sehe, irgendwo um mein Haus, ob jemand mich beobachtet. Ja, ich bin einfach raus und wollte wissen, wer und was weiß, warum man weiß, was ich tue.
Also das hört sich ja dann schon sehr bedrohlich an. Also angefangen mit dem, das wird für dich nicht gut enden und dann weiß er, wer bei ihnen ist, er weiß, wo sie gerade rumlaufen, wann sie wiederkommen. Was haben sie sich denn gedacht? Also ich meine, das eine sind Kameras, das hört sich ja schon besessen an und bedrohlich. Hat ihnen das Angst gemacht?
Ja, das ist ja das, nein, eben Angst und ich weiß, dass das ungewöhnlich ist, aber ich hatte eben keine. Und also nur kurz, das ist auch der Grund, warum ich dann mal eine psychologische Ausbildung gemacht habe, weil ich dachte, entweder bin ich psychopathisch veranlagt oder mir stimmt sonst irgendwas nicht. Ich hatte Wut, ich hatte Frust, ich war auch traurig und ich hatte sehr viele Gefühle, auch so ein Ohnmachtsgefühl und vieles. Nur Angst hatte ich nie und erst als die Leute mich gefragt haben, oder auch meine Mutter, die hat gesagt, was gehst du raus? Joggen, spinnst du überhaupt? Warum gehst du noch raus? Und die Leute mich gefragt haben, hast du nicht Angst? Da dachte ich, nein, auf Angst wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich möchte einfach das Problem lösen. Mhm. Weil ich sage auch, ich bin da schon auch eher rational. Wenn ein Mensch einem wirklich was tun möchte, dann kann er es auch. Das kannst du nicht verhindern. Ich kann mich nicht zu Hause verstecken.
Aber Ohnmacht ist ja auch ein sehr, sehr bedrückendes Gefühl, ne? Wenn Sie sagen, Sie waren ohnmächtig und weil Sie dem ja ausgeliefert waren, selbst wenn Sie nicht richtig Angst hatten. Aber Sie wussten ja nicht, was macht er denn? Was kommt als nächstes? Wenn er jetzt,
man weiß es nie.
Ja, und er hat gesagt, hat er Sie dann auch weiter bedroht oder hat sich das noch irgendwie intensiviert?
Er hat natürlich auch begonnen, meine Affären anzuschreiben und hat auch die zu stressen begonnen. Und ich bin auch viel gereist in dieser Zeit mit zwei meiner Männer damals. Und da war er auch teilweise, also nicht er selbst, das ist ja dann später rausgekommen, dass er da jemand engagiert hatte. Aber ich habe auch vor allem auf einer Reise, da wurde mir hinterher telefoniert mit unterdrückten Nummern. Da habe ich gemerkt, die haben mich jetzt am Flughafen verloren und finden das Hotel nicht, wo ich bin. Und haben da angerufen und gesagt, ja, mein Freund wolle mir Blumen ins Hotel senden. in welchem Hotel ich sei. Dann habe ich gleich aufgelegt, weil ich dachte, mein Freund ist ja im Hotel, also der weiß ja, in welchem Hotel das ich bin. Da ist der Puls dann wirklich auf 1800 und kommt einfach 3 Tage nicht mehr runter. Mhm. Weil zu Beginn habe ich natürlich das auch vor diesen Männern versucht zu verbergen, dass ich da einen Wachhund am Leib habe. Irgendwann ist das dann alles komplett eskaliert und es wusste einfach jeder. Mhm. Aber die stressigste Zeit wohl war, als ich noch versucht habe, das Problem zu lösen, ohne dass es alle mitbekommen.
Also das stelle ich mir wirklich als sehr, wie Sie sagen, der Puls über mehrere Tage da oben, also das stelle ich mir wirklich wie eine permanente Ausnahmesituation vor.
Es ist wirklich nur noch ein Überlebensmodus. Mhm. Also ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wie es ist für Menschen, die dann noch die Angst haben. Mhm. Da bin ich einfach dankbar, weil ich das Gefühl, ich habe ja auch einfach alles weitergemacht, als wäre er nicht da. Das hat ihn noch mehr wütend gemacht, aber ich habe mich da nicht in einer kleinsten Weise einschränken lassen. Mhm. Aber ich habe auch Hautprobleme. Ich habe dann natürlich wieder gesundheitliche Probleme gekriegt. Ich hatte andauernd Hautausschläge und es war, ja, also Stress war hoch.
2014 kam es dann ja nochmal zu einer enormen Eskalation, ne? die auch ihre Arbeitsstelle auf der Bank oder bei der Bank bedroht hat. Also sie waren selbstständig, aber trotzdem war das ja sozusagen ein großer Kooperationspartner. Was hat er da gemacht?
Zuerst habe ich, weil es nicht aufgehört hat, ihm angeboten, dass wir gemeinsam zu einer Mediatorin gehen, weil ich nicht mehr mit ihm allein sprechen wollte. Und in diesem Gespräch mit dieser Dame, da hat er sich dann verquatscht, oder er wollte es auch sagen, dass er mich jetzt 5 Monate 24/7 überwachen lassen hat. Und er habe jetzt genug Material beisammen, um mein Leben zu zerstören.
Also, und Sie sagen, er hat direkt jemanden beauftragt, ne? Haben Sie gerade mal so?
Ja. Das muss eine Firma gewesen sein, weiß man bis heute nicht, wer das war.
Und dann?
Ich wurde dann vom Legal des Betriebs informiert, dass ich doch bitte, also mir hat eine Dame angerufen und sie hat gesagt, es tut ihr sehr leid, ich habe scheinbar mit einem Mitarbeiter ein Problem, ob ich mit ihr sprechen möchte. Und sie hat mich dann kontaktiert, weil mein Kunde hat, ich weiß nicht, ob nach der Mediation oder schon zuvor, einen etwa drei Seiten A4 Brief an den CEO, an den VR-Präsidenten und an den HR-Chef geschrieben, mit Inhalt, dass ich keine Personal Trainerin, sondern eine Prostituierte sei, mit Männern verreise, Geschäftsgeheimnisse und Geschäftsabläufe, also mir da Informationen hole und die weitergebe an andere. Ja, und aufgrund dessen wurde er dann aus dem Betrieb genommen. Er bekam auch eine Diagnose, also mit einer Erkrankung. Mhm, ich nenne das alles nicht einfach auch, weil ich auch nicht aus
juristischen Gründen und weil das gehört dann nicht hierher, aber es war klar, es entsprach auch einem Krankheitsbild, was er.
Genau, ja.
Okay.
Mhm. Und für ihn ging dann der Weg dort nicht mehr weiter, also in eine andere Richtung, aber war nicht mehr angestellt dort. Und mit mir waren sie eigentlich super lieb und haben versucht, mich zu schützen, haben auch dann mein Auto, mein Laptop und BlackBerry damals untersuchen lassen und haben einfach am Auto dann den GPS-Tracker entdeckt, dass ich da getrackt wurde. Und ja, so dachte man, es nimmt jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen ruhigere Formen an. Aber dem war nicht so, weil da ist er dann nochmal richtig aufgeblüht, sage ich mal. Weil jetzt war ich ja auch verantwortlich, dass er keinen Job mehr hatte. Mhm. Und da wurde die Wut nur noch größer.
Wie hat sich dieses Aufblühen bei Ihnen, also in Anführungsstrichen, bemerkbar gemacht? Was hatten Sie da noch zu ertragen dann?
Also dann hat er begonnen, meine Kunden zu kontaktieren, zu bedrohen, weil ja auch alle eigentlich aus diesem Betrieb waren. Mhm. Und auch gesagt, du wirst deinen Job verlieren, wenn du noch weiter bei ihr trainierst. Also er hat begonnen, alle möglichen Menschen zu informieren über mich und mein Privatleben. Er hat eben vor allem den einen meiner Affären stark begonnen zu belästigen, bedrohen und auch wirklich das Leben schwer zu machen. Auch deren Angehörige zu kontaktieren. Also ja, es wurde einfach wirklich... Und auch er muss ja auch im Betrieb selbst weiter Stress gemacht haben, weil aufgrund dessen wurde ich dann im November 14 quasi auf die Straße gestellt. Auch, dass man gesagt hat, es tue ihnen leid und sie wissen, dass es nicht fair sei.
Aber warum dann?
Sie müssen ihre Mitarbeiter schützen und solange ich diese Flächen betrete, werde er keine Ruhe geben.
Das heißt, Sie sind Opfer eines Stalkers und dann verlieren Sie auch noch den Job deswegen. Das ist ja wirklich...
Ja, und auch die Gefährdung der Mitarbeiter, da habe ich dann auch gefragt im Gespräch, also...
Ja.
Man weiß ja auch nie, ob so eine Person noch amok läuft. Ob da noch Angriffe passieren, auch physische. Und da habe ich dann nur gesagt, also wenn er mich im Gebäude erschießt, ist das nicht gut, aber wenn es vor dem Gebäude ist, ist es besser für euch. Und dann hat sie dann gesagt, ja, sozusagen muss man sagen, ja, das wäre besser für uns.
Also Sie haben Ihren Job verloren, Ihr Privatleben permanenter Ausnahmezustand, das wird auch noch immer schlimmer. Sind Sie dann irgendwann auch zur Polizei gegangen? Oder,
war ich schon länger.
Ja,
und, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich war eigentlich schon ab 14. Ja, und ich kann über die Polizei nichts Schlechtes sagen. Sie konnten mir zwar nicht wirklich helfen, einfach auch aus Gesetzesgründen und weil er ja auch nicht blöd war. Er hat ja immer Dinge gemacht. Ich hätte ihn ja schon anzeigen können wegen Verleumdung, Nötigung, Erpressung und noch etwas war es. 4 Dinge waren es. Aber da hat man mir auch immer gesagt, da kommt er in Untersuchungshaft, da muss er vorsprechen. Aber deswegen würde er jetzt nicht weggesperrt werden. Oder? Also die Konsequenzen wären zu gering. Und ich habe auch immer gewusst, mit dem Thema, das er hat, wird es dann auch nicht besser, sondern eher schlimmer.
Dazu muss man, glaube ich, sagen, in Deutschland ist Stalking ja seit vielen Jahren ein Straftatbestand. In der Schweiz ist das ja noch nicht so. Das heißt, da müssen erst Dinge passieren. Also muss es zu anderen Taten kommen, die Sie ja gerade auch aufgezählt haben, einige davon. Die müssen zum Beispiel tätlich angegriffen werden, bevor er dann der Stalker belangt werden kann. Ist das so richtig, auch in Ihrer Erfahrung? Ne?
Also damals war es auf jeden Fall so und ich hatte auch, eben ich hatte dann noch einen anderen Anwalt noch als den Sie zu Beginn erwähnt haben.
Ja.
Und der hat mir dann noch einen Stalking-Experten zur Seite gestellt. Der hat mir aber gesagt, ich sei viel zu stabil, das sei problematisch für mich, in so einer Situation auch vor Gericht jetzt zum Beispiel, weil ich immer noch arbeite, weil ich normal ausschaue. Und ja, ich habe gesagt, also ja, trotzdem leide ich, aber ich bin kein Wrack und ich möchte es auch nicht sein. Also ich bin dadurch, aber ich wäre auch noch glaubwürdiger gewesen, wohl in seinen Augen, wenn ich ein bisschen mehr die Kontrolle über alles verloren hätte. Und ich hatte auch eben die Polizisten, die haben mich auch beraten, wie ich mit den Nachrichten umgehen soll. Sie waren sehr nett und hilfsbereit im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Aber es ging weiter.
Es ging weiter, absolut, ja, es ging weiter.
Sie haben ja in dieser Zeit ihren Job verloren. Das kam ja eben dazu und Sie mussten sich ja auch beruflich neu orientieren und haben dann mit finanzieller Unterstützung ihrer Familie sich ja selbstständig gemacht, ein eigenes Gym aufgemacht. Ist er Ihnen dann auch dahin gefolgt?
Also ich bin ja im November rausgeflogen, das war fast schon Dezember. Und dann hatte ich Kunden, aber keinen Ort mehr, mit denen hinzugehen. Und dann, also ich muss das auch sagen, dass die Kunden, ich habe natürlich viele Kunden verloren in dieser Zeit, das habe ich auch nachvollziehen können, aber viele sind auch geblieben. Und ich habe dann im Februar inmitten eigentlich all dieser Bankengebäude eine Möglichkeit gefunden. Aber ja, ich brauchte ein Darlehen, das hat mir mein Bruder, dem ich bis heute dankbar bin, gegeben. Und konnte dann dort mein eigenes Studio, das ich auch bis heute habe, einrichten. Es ist ein sehr großes Gebäude. Es ist so eine Mischung zwischen, es gibt Leute, die dort wohnen oder arbeiten. Es ist so eigentlich ein super cooles Gebäude. Und er hat dann da versucht, auch eine Wohnung für sich zu bekommen. hat aber nicht geklappt, hat er mich dann informiert, er habe jetzt genau gegenüber etwas gefunden, er habe es im gleichen Gebäude versucht, aber habe nicht funktioniert.
Oh nein. Und war er da dann auch weiter präsent? Also haben Sie,
ja? Also sein Wagen stand eigentlich fast täglich davor, vor den Studioparkplätzen und dem Ort, wo er seine Wohnung hat. Er hat Kunden abgepasst, er ist draußen rumgeschlichen, er hat, es gibt ein großes Einkaufsgebäude über die Straße. Mhm. Dort hat es auch diese Wohnungen, die er ja auch davon eine genommen hat. Und da geht man ja, wenn man arbeitet, auch gerne mal rüber, um etwas Essen zu kaufen oder ein bisschen Kleider einzukaufen oder was auch immer. So bin ich immer wieder auch an ihm vorbeigegangen.
Also das heißt, alles ging weiter. Er hat sie beruflich weiter bedrängt, ihre Kunden weiter bedrängt. Wie war das mit den Menschen, mit den Männern, mit denen Sie sich getroffen haben? Ist er da auch weiter noch aktiv? Mhm. Auch. Ist es richtig, dass er auch Geld von Ihnen dann irgendwann wollte? Wofür? Ja. Wofür Geld?
Mhm. Oder war das? Also in seiner Formulierung ist, dass andere Menschen mich quasi, also zuerst gingen die Forderungen ja an mich. Er wollte Geld von mir für dass ja, er zu leiden hat, meinetwegen. Mhm. Und auch, weil er Anspruch auf mich hätte oder hat und das nicht nutzen kann. Mhm. Und später gingen die Geldforderungen dann an meinen heutigen Partner.
Also, das hört sich wirklich unerträglich an, muss ich sagen. hatten Sie dann... Sie haben gesagt, Sie hatten keine Angst und sind ja im Nachhinein auch dankbar dafür. Aber gab es mal Situationen, dass Sie dachten, ich gehe jetzt gar nicht mehr raus? Also ich,
nein.
Das hatten Sie nicht?
Nein, nie. Also das ist wirklich, da bin ich zu, wie mir eine Kunden sagen, ich sei fatalistisch.
Ja.
Aber ich habe mir gesagt, sterben, wenn jemand möchte, dass ich sterbe, dann werde ich das sowieso. Es ist einfach in der heutigen Zeit, was soll ich machen? Ich weigere mich, mein Leben so zu leben, wie jemand anders mir das sagt.
Ich meine, wenn Sie wegziehen, kann er auch immer noch hinterherkommen.
Nein, also ich bin bis heute, muss ich auch sagen, ich bin immer noch in dieser Wohnung.
Ja.
Ich bin hier seit 18 Jahren. Das ist meine Festung und meine Burg. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich habe doch die gleiche Telefonnummer, E-Mail. Nein, weil ich habe ein Geschäft. Und da habe ich heute, da mache ich auch, was mir passt drauf, wirklich.
Gleichzeitig ist es dieser Ausnahmezustand. Es ist ja, selbst wenn er jetzt körperlich Sie nicht angegriffen hat, ist es irgendwann mal auch, hat er sich irgendwann mal auch körperlich genähert?
Also,
nein. Aber nein. Es ist ja psychische Gewalt. Ja, also
das habe ich lange nicht verstanden quasi, oder? Dass diese psychische Gewalt, wie schlimm das eigentlich ist und wie wenig greifbar das ist. Ich habe manchmal wirklich gehofft, dass ich zusammengeschlagen werde oder dass mir irgendetwas, dass ich angegriffen werde, damit ich einerseits mehr in der Hand habe, aber auch für einen selbst, also für mich selbst, dass dieser Schmerz irgendwie mal wie auf der Haut spürbar wird.
Mhm.
Ich konnte das, diese psychische Gewalt ist einfach so nicht greifbar.
Mhm. Sie hat aber Spuren hinterlassen und Sie haben auch gesagt, Sie haben eine Ausbildung begonnen. Mhm. Ne? Auch weil Sie sich gefragt haben, warum spüre ich keine Angst? Was ist mit mir los?
Das stimmt, also ich dachte wirklich, mit mir stimmt was nicht. Ja.
Sie haben dann eine Ausbildung angefangen für körperzentrierte Psychotherapie.
Mhm.
War das in gewisser Weise auch eine Therapie für Sie, dass Sie da mehr erfahren haben über das Thema, aber auch über sich?
Also ich habe schon im Vorfeld, habe ich die Nächte durchgelesen über alle Arten von psychischen Erkrankungen. Also ich habe mich eben auch mit Soziopathie und Psychopathie und allem Möglichen, mit Narzissten und allen bipolaren Borderline, egal was, habe ich mich durchgelesen und beschäftigt. Mir wurde dann irgendwo im Jahre 16, dachte ich, also vielleicht stimmt ja auch wirklich mit mir was nicht. Nein, Angst habe ich nicht. Ich habe dann auch so Psychopathentests im Internet gemacht, weil ich langsam misstrauisch geworden bin. Dann auch natürlich mein Beziehungsleben, das rund um mich und aber auch bei mir dann irgendwann ein bisschen Fragen aufgeworfen hat. Und diese Stalking-Situation. Und dann habe ich mich an dieser Schule angemeldet und da kommt man ja also nicht so schnell rein, weil das ist natürlich eine Erwachsenenausbildung und die möchten eben keine Menschen dort therapieren, sondern die möchten stabile, resiliente Menschen ausbilden, damit die arbeiten können. Und da wird man dann schon ziemlich gebrieft, wirklich. Und ich habe mich auch, das habe ich auch meinen Kunden gesagt, ich stelle mich dem jetzt wirklich, weil entweder bekomme ich eine Diagnose oder ich habe am Ende ein Diplom und kann arbeiten. Mhm. Und da war ich wirklich zu 50 zu 50 offen, was da rauskommt.
Ja.
Aber natürlich ist es so, dass man während dieser ich habe keine Diagnose erhalten. Die habe ich von meinem Stalker zuhauf erhalten. Ich habe fast täglich von ihm eine Diagnose erhalten, aber nicht von, von Fachleuten. Mhm. Und dort muss man dann auch ins Einzelcoaching. Und natürlich hat sich in diesen Ausbildungsjahren mein Leben dann schon auch doch noch verändert.
Inwiefern? Was haben Sie dann für Schlüsse gezogen aus dem?
Ich habe vor allem mein Beziehungsleben wieder in die Richtung gelenkt, wie es heute ist, nämlich dass ich mit einem Mann zusammen bin, mhm, und mich wieder komplett und voll zu 1000% auf eine Bindung eingelassen, mhm, und habe andere Menschen aus meinem Leben, habe Dinge beendet. Ja, habe auch das Thema Grenzen, habe für mich wieder besser gelernt, wieder Grenzen zu setzen. Mhm. Und ich denke, das war eigentlich das war mein größter Schritt in dieser Zeit.
Sie haben ja dann den Anwalt nochmal gewechselt. Wie sind Sie auf den neuen Anwalt gekommen?
Ein Nachbar von mir, der da so ein aus dem Security-Bereich ist und auch ein eigenes Kampfsportstudio hat, mit dem habe ich mal gesprochen und dann hat er gesagt, du brauchst mal einen richtigen Anwalt, du kommst ja nicht weiter da mit den Leuten, die du hast. Mhm. Und dann hat er mir diesen besagten Anwalt den Kontakt empfohlen. Sprich, er hat gesagt, dieser Anwalt nimmt wirklich nur brisante Fälle an, der macht nicht so 0815 Dinge. Mhm. Ich werde ihm den Fall schildern und dann hat dann er schnell geschrieben, du kannst bei ihm einen Termin vereinbaren.
Und was hat er dann vorgeschlagen?
Es waren drei Vorschläge. Der eine war ein Medienspektakel, weil der Fall, ohne da auch aus juristischen Gründen weiter darauf eingehen zu wollen, mit dem gesamten Betrieb und was da alles intern auch gelaufen ist, es doch einiges darüber zu berichten gegeben hätte und dieser Anwalt mit diversen Medien im engen Kontakt war. Das hätte dann so, wäre dann alles sehr öffentlich und publik geworden. Das wollte ich sofort auf gar keinen Fall, weil ich einfach in Frieden und möglichst privat für mich mein Geschäft weiter aufbauen und einfach normal leben wollte. Dann gab es Vorschläge mit Gewaltszenarien. Die habe ich auch immer grundsätzlich komplett abgelehnt.
Also das wurde Androhung mir, von Gewalt an den Stalker dann sozusagen.
Genau, Das wurde mir in all den Jahren von verschiedensten Stellen angeboten. Da wollte ich nie etwas damit zu tun haben. Und das Dritte, das habe ich dann angenommen. Und er hat dann auch gesagt, das mache er nur und schlage das nur vor, weil ich wirklich sehr stabil wirke. Sonst würde er das so nicht sagen. Und das war, dass ich nochmals Gespräche aufgesucht habe mit dem Stalker direkt, mit der Anleitung, gewisse Informationen dort versuchen rauszuholen.
Und waren so persönlich oder am
Tisch? Persönlich, eins zu eins am Tisch, ja.
Das heißt, Sie haben sich dann, waren Sie dann so, wie man das aus Filmen kennt, verkabelt oder?
Nein. Nicht verkabelt, aber einfach mit den Inputs, was gut wäre, rauszubekommen und möglichst auch schriftlich im Nachhinein des Gesprächs.
Mhm. Und wie war das dann? Also Sie mussten sich dann nochmal mit ihm treffen, irgendwie zum Kaffee oder?
Kaffee, ja.
Ja, okay. Und dann haben, wie war das für Sie? Also waren Sie so stabil, wie Sie gedacht haben oder war das dann doch wieder eine Ausnahmesituation eher?
Also davor war ich sehr aufgeregt, während dem Gespräch war ich sehr ruhig. Mhm. Es war auch sehr interessant, weil er mir in diesem Gespräch auf seinem Handy gezeigt hat, wen er gerade am Überwachen ist. Also es war wirklich so absurd. Sein Handy hat sich irgendwie bewegt und hat gesagt, siehst du, schau, kennst du das? Und dann hat er mir so ein Tool genannt und da war er wieder aus der Distanz etwas am Beobachten und also in diesem Gespräch hatte ich keine Zeit, irgendwie aufgeregt zu sein. Nach dem Gespräch war ich aber wirklich so eine Woche, zwei, hatte ich wirklich so Fieber und war quasi krank und nicht fit.
Also es war eigentlich schon wieder eine Situation, Stress, die sie bis an eine Grenze geführt hat, was man sich ja vorstellen kann. Also höre ich daraus, er hat auch andere überwacht oder?
Oh, ja, ja.
Okay. Und hatten Sie jetzt dann was in der Hand gegen ihn? Also hatten Sie dann das Schriftliche, was Sie in eine andere Position gebracht hat?
Er hat im Gespräch Dinge gesagt, die ich hören wollte und habe dann versucht, durch damals noch SMS, habe ich etwas über das Gespräch, war doch ein guter Austausch. Und sorry, aber was war das nochmal mit? Ich habe so versucht, etwas Schriftliches zu bekommen. Und das hat er dann aber wohl gemerkt. Und somit hat eigentlich die Aktion selbst nicht so geklappt, wie sie hätte klappen sollen. Aber er hat sich dann dort mal für den Moment zurückgezogen.
Okay, aber für
es
den Moment...
Es wurde dann mal ruhiger.
Ruhiger heißt aber noch nicht, es hat aufgehört. Sie haben am Anfang gesagt, dass das was damit zu tun hatte, dass Sie doch rausgegangen sind. Also was, wie hat es dann wirklich aufgehört?
Aufgehört hat es tatsächlich erst wirklich... Also die letzte Nachricht von ihm, die bekam ich am 2. Februar 2022. Also in dieser Zeit, ich war dann fest mit meinem jetzigen Partner zusammen. Da wurde es schon mal ein bisschen ruhiger. Es kamen eigentlich, aha, was ich auch noch geändert habe, glaube ich, das habe ich dann ja auch mit der Ausbildung irgendwann begriffen, dass ich also ihm nicht mehr antworten sollte, auf keine E-Mails und nichts.
Einfach, weil es auch dann nochmal eine Reaktion provoziert. Ne? Ich glaube, das sagt man ja auch. Genau, sagt man ja auch, sich komplett zurückziehen und eigentlich nur dokumentieren, das, was kommt. Und Rechtsanwalt und so ist es zumindest in Deutschland, auf keinen Fall dann nochmal weiter reagieren. Genau. Also das war dann auch ein Schritt. Ja,
ja. Genau, da habe ich dann nicht mehr reagiert.
Ja.
Da wurden die E-Mails schon ein bisschen weniger auch. Ich habe auch alles der Polizei, also der Anwalt hat immer alles bekommen und die Polizei hat damals einfach gesagt, besser nicht blockieren. Ich hatte immer Angst, ihn zu blockieren, weil ich ja auch weiß, bei bestimmten Profilen und Menschen führt das wieder zu mehr Stress. Das habe ich dann aber irgendwann dann doch mal gemacht. Ein paar Jahre später war es mir dann zu bunt. Da kamen dann wieder ganz lange WhatsApps, auch mitten, wenn ich in den Ferien mit meinem Freund war. Und dann kam dieses letzte E-Mail bisher. Da war nochmal eine große Geldforderung an meinen Partner. Er solle doch bitte diesen und diesen Betrag auf dieses Konto einzahlen. Weil eben, ich möchte die Worte jetzt hier nicht nutzen, die er geschrieben hat, aber quasi, weil er mich ja benutzt und ja, ihm das Geld jetzt schuldet quasi. Ich weiß, dass das am 2. Februar war, weil am 3. Februar habe ich einen Instagram-Post, eine Story gesehen und die Frage war, wurdest du schon einmal gestalkt? Und das war eben gerade ein Tag, nachdem ich dieses E-Mail von ihm bekommen hatte. Und dann habe ich dann darauf geantwortet und dann hat sie mir dann schnell, so ist es dann zu diesem ersten öffentlichen Bericht gekommen.
Und da hat er sich dann zurückgezogen?
Ich habe auf jeden Fall seit damals, ich habe nie mehr was gehört seither.
Zum Glück. Und wie geht's Ihnen denn heute?
Mir geht's sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, es ist so eine Phase seit längerem. Also das sage ich auch ganz ehrlich und ich weiß, es hört sich dann für viele auch komisch an, aber wenn dieses Stalking mal zu Ende ist im ersten Moment, nach so vielen Jahren, nicht, dass man weiter gestalkt werden möchte, aber es ist im ersten Moment seltsam. Es ist wie etwas, was weg ist. Eine Spannung, die weg ist, ein Stress, der weg ist. Aber man hat so gelernt, damit zu leben. Ich musste...
Erstmal mit
eigentlich
dem neuen
hatte ich
Klarkommen.
Über Jahre nur im Schmerz gelebt, wirklich. Also vorher schon in der Beziehung mit meiner Erkrankung, dann diesem Stress. Und es war eine neue Erfahrung in diese Ruhe und Zufriedenheit und einfach Glück. Und das so leben zu können. Und das hält an seit Jahren jetzt.
Und wie geht's Ihnen in der Beziehung?
Sehr, sehr gut. So Schön. Gut wie noch nie.
Ah, ja,
beste Beziehung überhaupt.
Das ist doch schön. Und wenn Sie sich so anschauen, Sie haben ja gesagt, Sie haben auch immer körperlich reagiert. Ne? Selbst wenn Sie den Zusammenhang nicht immer hergestellt haben, so war es ja doch auf diese psychische Gewalt, auf diese Gesamtsituation, auf die Ausnahmesituation immer wieder eine Reaktion. Hat das Ganze jetzt körperliche, psychische Spuren hinterlassen oder ist auch das jetzt, wenn man so will, im Heilungsprozess?
Ja, völlig. Also körperlich bin ich komplett gesund. Also die Ärzte übrigens auch, als ich bei der Hautärztin war, die erste Frage, als sie mich damals angeschaut hatte, sie hat gefragt, haben Sie einen Konflikt mit einem Menschen? Und da habe ich gesagt, ja, ich werde gestalkt. Und dann, also es war auch lustig, dass die Ärzte, also vor allem die Hautärztin, die hat immer gesagt, das sind so deutliche Stress- und Abgrenzungssymptome vom Körper. Ich habe das überhaupt nicht mehr und nein, ich bin komplett fit und gesund. Und psychisch habe ich ja immer das Gefühl, ich habe keinen Schaden davon getragen. Eine Studie hat ein bisschen was anderes gezeigt, weil ich habe mal vor 2 Jahren wurde an der Universität am UPD in Bern in der Schweiz eine Studie durchgeführt, eben auch mit dem Ansatz, Gesetzesanpassungen erreichen zu können, weil sie die Auswirkungen von Stalking auch mit MRIs, also auch die Gehirnströme wurden gemessen, es wurden diverse Verhaltenstests gemacht, alles Mögliche. Also es ging einen ganzen Tag. Und da hatte ich dann in der Mittagspause der Wissenschaftlerin hatte ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich keinen Schaden davon getragen habe. Und da musste sie dann nur lachen und hat eben gesagt, also der Abstandtest, der zeige deutlich auf, dass ich doch etwas mitgenommen habe. Ich habe dort einfach die Distanz, wie sehr ein Mensch an mich rankommen kann auf Distanz. Habe ich doch heute, würde ich sagen, ja, einfach andere Grenzen. Empfinde ich für mich aber nicht negativ. Also ich fühle es nicht als einschränkend für mich.
Also Sie erleben es eher vielleicht auch als innere Stärke. Ich meine, Sie haben ja auch gesagt, die Polizei war freundlich, war hilfsbereit. Haben Sie sich trotzdem immer noch, also in gewisser Weise auch in Stich gelassen gefühlt?
Komplett.
Ja, weil ich meine, so lange diesem Ganzen ausgesetzt zu sein, ohne was tun zu können?
Also ich finde es bis heute unglaublich, wie es sein kann. Also es ist nun mal so, dass ein Mensch, wenn er es auf einem abgesehen hat, ich habe die liebsten Eltern, meine Familie hat mich immer unterstützt. Ich habe Menschen verloren, ich habe Menschen behalten können. Also ich hatte so viele Leute, die da waren. Und ich hatte jetzt ja auch nie das Thema, dass man mir nicht geglaubt hat, weil ich zu viel Papier bekommen habe und zu viele Nachrichten. Und das ja auch so ein Ausmaß angenommen hatte. Trotzdem, wenn du nachts im Bett liegst, bist du verzweifelt. Etwas, was einem unglaublich, also das verletzt wirklich und ist auch einfach nur eine dumme Aussage von Menschen. Und das hört man dann doch immer wieder. Na, das könnte mir nie passieren. Das würde ich sofort abstellen. Also es ist wirklich die dümmste Aussage überhaupt, weil ich bin nicht auf den Mund gefallen und mein Umfeld auch nicht. Aber es ist nicht so einfach, das abzustellen.
Erst recht, wenn da jemand mit einem Krankheitsbild unterwegs ist. Ne?
Krankheitsbild also, und finanziellen Möglichkeiten. Ja, das ist wirklich eine dumme Mischung, sage ich mal.
Sie haben gesagt, Sie haben eine Zeit gebraucht, aber Sie haben jetzt ein ruhigeres Leben. Sie fühlen sich glücklich in der Beziehung, im Beruf. Und wenn Sie auf das Ganze schauen, auf das, was Sie erlebt haben in all den Jahren, in denen es Ihnen nicht gut ging, auf Ihr heutiges Leben schauen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
Ich habe ihm gesagt, also bis 40 war mein Leben stressig. Ab 40, ich möchte einfach meine Ruhe haben. Das Leben ist kurz, man weiß nie, wenn es zu Ende ist. Und bis zu diesem Tag möchte ich gute Menschen um mich. Ich möchte zufrieden sein und einfach meinen Frieden haben. Und wer meinen Frieden stört, bekommt keinen Platz mehr. Ich habe keine Nerven mehr. Meine Nerven diesbezüglich sind komplett aufgebraucht. Ich habe früher auch Menschen, die ein bisschen spinnend spannend gefunden. Ich finde sie mittlerweile nicht mehr spannend, sondern einfach, ich habe, wer auch immer sich damit beschäftigen möchte, ich habe keine Nerven dafür, wirklich nicht. Was ich in dieser Zeit aber, und das ist auch etwas, was ich in meinem Beruf, und darum spreche ich ja auch darüber, und es hat einen direkten Zusammenhang mit meinem Beruf, was ich in dieser Zeit immer gemacht habe und auch so wichtig finde, ist einfach auf sich selbst Acht zu geben tatsächlich. Also ich habe auch in dieser Phase noch viel mehr auf eben eine gute Ernährung geachtet. Ich habe trainiert, weil ich einfach stark sein wollte, auch einen starken Körper haben wollte. Ich habe mein Schlafverhalten umgestellt. Ich habe früher ja teilweise nur 4-5 Stunden geschlafen und war fit. Zwar, aber ich wusste, dass das nicht intelligent ist und habe dann begonnen, auch wirklich einfach den Tag so umzustellen, dass ich mehr schlafe, aber auch Kundentermine anders. Das mache ich heute alles anders. Ich nehme keine Frühmorgenkunden mehr, weil ich meine Zeit am Morgen möchte für mich selbst. Also ich habe einfach all diese, ja, das, was mir gut tut, damit ich ein stabiles, gutes System habe quasi.
Frau Fierz, dann wünsche ich Ihnen weiterhin ein Leben voll mit Selbstachtsamkeit, voll mit innerem und äußerem Frieden und dass es wirklich jetzt auch dauerhaft entspannter wird. Vielen, vielen Dank, Frau Fierz.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir würden uns freuen. Und hören Sie gern auch mal rein in die neue Staffel von Seelenfänger. In Toxic Tantra erzählen Aussteigerinnen und Aussteiger, wie sie erst scheinbar harmloses Tantra-Yoga gemacht haben und dann immer tiefer reingezogen wurden in die Lehren ihrer Yogaschule, eine Welt voller spiritueller Geheimnisse, in der alles gipfelt in Sex mit ihrem Guru. Aber der wird seit Jahren von Interpol gesucht, wegen Menschenhandel. Alle 8 Folgen von Seelenfänger Toxic Tantra finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis ganz bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.